Gefährliche Virenforschung. Neues Hochsicherheitslabor in Deutschland sorgt für Angst. Friedensinitiative aus Washington. Hoffnung oder Illusion? Und im Interview des Tages erklärt Musiker Jens Fischer-Rodrian, wie Künstler jetzt den Krieg verhindern können. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die slowakische Regierung hat den weiteren Ankauf von Covid-Injektionen gestoppt, bis die slowakische Akademie der Wissenschaften deren Sicherheit überprüft hat. Hintergrund ist ein Gutachten, das der Regierungsbeauftragte Peter Kotler in Auftrag gab. Er wies erhöhte DNA-Verunreinigungen in den Präparaten von Pfizer und Moderna nach, mit potenziell krebserregender Wirkung. Laut Premierminister Robert Fico enthalten die mRNA-Spritzen zudem weitere, nicht angegebene Substanzen. Unterdessen gerät Kotler selbst massiv unter Druck. Die slowakische Arzneimittelbehörde prüft eine Strafanzeige gegen ihn wegen angeblicher Panikmache. Dabei sind die Warnungen nicht neu. Auch in Deutschland, den USA, Kanada, Japan und Australien wurden hohe Verunreinigungen festgestellt. Mitarbeiter der US-Zulassungsbehörde FDA berichteten sogar von einer Überschreitung des Grenzwerts um das 470-fache, was die Behörde jedoch umgehend dementierte. Mehr als 81.000 Ärzte und Wissenschaftler forderten inzwischen den sofortigen Stopp der mRNA-Injektionen, unter anderem wegen der nicht deklarierten DNA-Rückstände. Doch bislang ist nur die Slowakei bereit, Konsequenzen zu ziehen. Eine ganz andere beunruhigende Entwicklung erleben wir dagegen in Deutschland. Die deutsche Pharmaindustrie scheint große Hoffnungen mit einer Kanzlerschaft von Friedrich Merz zu verbinden. Laut einem Bericht der Deutschen Apothekerzeitung rechnet der Verband forschender Arzneimittelhersteller noch in diesem Jahr mit einem Umsatzplus von 2,5% gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig sollen rund 1.100 neue Arbeitsplätze in der Branche entstehen. Und das in einer Zeit, in der die Gesamtwirtschaft weitgehend stagniert. Als Grund für diesen Optimismus wird unter anderem die unsichere US-Zollpolitik genannt. Doch auch mögliche staatliche Förderungen durch die nächste Bundesregierung spielen offenbar eine Rolle. Denn im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt es wörtlich: Wir stärken die industrielle Gesundheitswirtschaft, insbesondere die pharmazeutische Industrie und Medizintechnik, als Leitwirtschaft. Zudem wird den Konzernen eine, Zitat, nachhaltig tragfähige Finanzierung zugesichert. Und offenbar geht es dabei nicht nur um die Herstellung von Pharmaprodukten. Im hessischen Marburg entsteht derzeit ein Hochsicherheitslabor der höchsten Sicherheitsstufe S4. Das sogenannte Marburg Center for Epidemic Preparedness wird an der dortigen Philipps-Universität gebaut und soll im kommenden Jahr fertiggestellt werden. Es ist deutschlandweit das einzige S4-Labor, das direkt an eine Universität angebunden ist. Die Universität forscht bereits seit Jahren an hochinfektiösen Erregern wie Ebola, Corona oder dem Marburg-Virus. Laut dem Hamburger Physikprofessor Roland Wiesendanger wird in Deutschland auch sogenannte Gain-of-Function-Forschung betrieben, also die gezielte Veränderung von Viren, um sie ansteckender oder tödlicher zu machen. Wiesendanger wurde eigenen Angaben zufolge kürzlich von besorgten Bürgern aus Marburg kontaktiert. Die Bevölkerung werde kaum über das neue Labor informiert und auch öffentliche Informationen dazu seien nur schwer zugänglich. Die Sorge: Ein möglicher Laborunfall, wie er etwa im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch in Wuhan diskutiert wurde. Wiesendanger kritisiert außerdem, dass auch an der Berliner Charité unter Leitung von Christian Drosten mit gefährlichen MERS-Coronaviren experimentiert werde, und zwar mit millionenschwerer Forderung seit dem Jahr 2020. Informationen wie diese werden Sie übrigens in den Systemmedien kaum finden. Wohl auch deshalb wird auf 1 massiv bekämpft. Seit der Kündigung unseres Spendenkontos können Sie uns nur noch mittels Überweisung über PayPal oder Kreditkarte unterstützen oder mit einem Einkauf in unserem auf 1 Shop unter www.auf1.shop. Jede Unterstützung zählt, um unseren Sendebetrieb auch weiter aufrechterhalten zu können. Seit wenigen Tagen liegt offenbar der lang erwartete Friedensplan von US-Präsident Donald Trump auf dem Tisch. Doch die ersten Reaktionen darauf fallen uneinheitlich und teils widersprüchlich aus. Trump selbst zeigte sich in Washington optimistisch. Wörtlich sagte er: "Ich glaube, wir haben einen Deal mit Russland." Konkrete Details nannte er jedoch nicht. Aus Moskau kamen hingegen zurückhaltende Signale. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow ließ durchblicken, dass man mit einem Waffenstillstand entlang der aktuellen Frontlinie nicht unbedingt einverstanden sei. Auf die Frage eines Reporters nach einem möglichen Friedensschluss erklärte er mit Blick auf die nur teilweise von Russland kontrollierten Gebiete: "Wenn die Ukraine ihre Truppen aus diesen vier Regionen abzieht, dann ja." Deutliche Ablehnung des Plans kam unterdessen aus Kiew. Präsident Volodymyr Zelensky schloss einen offiziellen Verzicht auf die Halbinsel Krim kategorisch aus. US-Außenminister Marco Rubio hat bereits mehrfach betont, sollte es zu keiner Einigung zwischen Kiew und Moskau kommen, könnten sich die Vereinigten Staaten aus dem Friedensprozess zurückziehen. Doch wie glaubwürdig ist diese Ankündigung wirklich? Denn die USA fordern nicht nur ein Rohstoffabkommen mit Zugriff auf ukrainische Bodenschätze, sondern auch die Rückzahlung der milliardenschweren Kriegshilfen. Beides Forderungen, die sich nur gegenüber einem handlungsfähigen Staat durchsetzen lassen. Sind die USA also in Wahrheit auf den Fortbestand der Ukraine angewiesen und ist Rubios Drohung nichts weiter als ein strategisches Manöver? Diese Frage stellte auf 1 dem Geopolitik-Experten Wolfgang Hummel.
Dieser Vertrag, nach all dem, was wir hören, wird unabhängig von einem Waffenstillstand abgeschlossen werden. Und es interessieren nur die Ressourcen. Für die Ressourcenausbeutung, das zeigt ja Afrika, brauchen sie gar keinen funktionsfähigen Staat. Simpel ausgedrückt, sie brauchen das Bergwerk, sie brauchen die Lagerstätten. Aber es ist ja sogar manchmal von Vorteil, wenn sie keinen funktionsfähigen Staat haben. Das zweite ist die Zeitdauer. Bei dem berühmten Pacht- und Leihvertrag des Zweiten Weltkrieges zahlte auch die Sowjetunion, übrigens wie Großbritannien, bis in die 80er Jahre hinein. Das heißt, da wird langfristig gedacht. Und das Dritte in dem Zusammenhang, da sind diese, nenn's mal, Garantiemächte, Deutschland zu allererster Stelle. Wir finanzieren ja heute nicht nur Militärhilfe, wir finanzieren Teile des Ukraine-Haushaltes. Und auch das ist ein nüchternes US-Kalkül. Wie immer die Ukraine geschwächt wird, Europa hat sich aufgeblustert, die Ukraine weiterhin aus ihrer Sicht zu unterstützen. Und dann werden wir, und sei es nur auf indirekte Art und Weise, diese Leistungen über die Ukraine erbringen müssen.
Noch schweigt der designierte deutsche Kanzler Friedrich Merz offiziell zum Friedensvorschlag im Ukraine-Konflikt. Doch indirekt kam nun eine unmissverständliche Botschaft aus den Reihen der Union. CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter forderte gegenüber der Schwäbischen Post, mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten an Taurus-Raketen zu beginnen. Also an jenen Raketen, die tief ins russische Staatsgebiet vordringen könnten. Ein Signal, das viele als klare Absage an Waffenstillstand und Friedensverhandlungen werten. Doch welche Rolle wird Friedrich Merz, der am 6. Mai offiziell ins Kanzleramt einziehen soll, künftig in diesem Krieg spielen? Und was bedeutet das für die Menschen in Deutschland und darüber hinaus? Diese Frage stellte auf 1 dem langjährigen Bundestagsabgeordneten der Linken Dieter Dehm.
Natürlich träumt der tiefe Staat in den USA und in Deutschland von einem Maidan in Washington, bei dem ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet wird. Und da bietet sich Merz halt an und als Einstiegsgeschenk hat er dann die Taurus-Marschflugkörper.
Wie die Deutschen nun reagieren sollten, das erklärt Dehm im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Fast jeder Krieg beginnt mit einer Lüge. Ein besonders dreistes Beispiel hierfür liefert der Irakkrieg. Damals nutzten die USA sogar eine professionelle Werbeagentur für ihre Kriegspropaganda. Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet hat zu den Hintergründen der letzten US-Kriege recherchiert und ist zu erschreckenden Ergebnissen gekommen.
Wir sind nur eine Lüge von einem aktuell geplanten Krieg entfernt. Schauen wir uns aber noch einmal die Lügen zum Irakkrieg genauer an, da sie besonders anschaulich sind, wie sehr hier frei erfunden, inszeniert und gelogen wurde. 2003 erzählten die USA der ganzen Welt, dass sie gesicherte Beweise hätten, dass der Irak heimlich Massenvernichtungswaffen hergestellt hätte. Aber das stellte sich nach der Invasion im Irak als glatte Lüge heraus. Es wurden keine Massenvernichtungswaffen gefunden. Konsequenzen für die USA gab es trotzdem keine, obwohl unzählige Juristen und Staatsmänner den Angriff gegen den Irak damals schon als völkerrechtliches Verbrechen anprangerten. Die USA und Großbritannien, sie blockierten im UN-Sicherheitsrat eine Verurteilung ihrer Aggression mit einem Veto, weshalb es nie zu Konsequenzen kam. Selbst die US-hörige Süddeutsche Zeitung schrieb 10 Jahre nach Kriegsende, einer US-Studie zufolge starb während des Irakkrieges und der anschließenden Besatzung starben 500.000 Iraker. Und das ist eine niedrige Schätzung. Ja, tatsächlich eine niedrige Schätzung, aber immerhin ein Eingeständnis. Und der Großteil dieser Toten, sie waren Zivilisten. Doch 2003 war schon der zweite Irakkrieg. Der erste Irakkrieg wurde 1990 durch die sogenannte Brutkastenlüge begonnen. Eine Frau schilderte unter Tränen, dass irakische Soldaten neugeborene kuwaitische Babys aus den Brutkästen rissen und töteten.
While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor.
Als der Irak in Schutt und Asche lag, wurde alles aufgeklärt. Die ganze Geschichte, sie war frei erfunden, umgesetzt von der amerikanischen PR- und Werbeagentur Hill & Knowlton. Die Zeugin, die sie gesehen haben, war die 15-jährige Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA. Also einfach, plump, nicht einmal besonders raffiniert gemacht. Eine dreiste Lüge, eine Inszenierung, die aber bombensicher wirkte, denn die Bomben kamen. Was geschah mit der Lügenwerbeagentur Hill & Knowlton? Na, beispielsweise bei Corona begegnete sie uns wieder und entwickelte ausgefeilte Werbekampagnen für Covid-19. Wie passend. Wie passend, denn auch Corona war eine gigantische False-Flag-Operation.
Warum die Globalisten weiter auf Kriegskurs bleiben werden, das erfahren Sie in der vollständigen Sendung Stefan Magnet auf 1 unter www.auf1.tv. Fast jeder zweite Totschlag in Deutschland wird von einem Täter mit ausländischer Staatsangehörigkeit begangen. Das geht aus einer aktuellen Antwort auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervor. Im Jahr 2023 waren demnach rund 44% der verurteilten Täter in Fällen von Totschlag keine deutschen Staatsbürger. Die häufigsten Herkunftsländer: Türkei, Syrien und Afghanistan. Auch bei anderen schweren Gewalttaten stehen Einwanderer statistisch an der Spitze. So wurden in der Hälfte aller Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung Täter mit ausländischer Staatsangehörigkeit verurteilt. Auffällig oft stammen diese aus Eritrea sowie mehreren Balkanstaaten neben den bereits genannten Gruppen. Übrigens, wer neben einer ausländischen Herkunft auch einen deutschen Pass besitzt, wird in der Statistik als Deutscher geführt. Denn Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft werden, so heißt es offiziell, nicht gesondert erfasst. Und weitere wichtige Nachrichten erfahren Sie jetzt in unserem Meldungstelegramm.
Die bayerische Staatsregierung fordert über 1 Milliarde Euro an Corona-Hilfen von Unternehmern und Selbstständigen zurück. Dies geht aus einer parlamentarischen Anfrage der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag hervor. Noch 2021 hatte der Freistaat erklärt, keine Corona-Hilfen zurückzufordern. Laut dem bayerischen Wirtschaftsministerium galten die Verfahren damals als, Zitat, grundsätzlich abgeschlossen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat am Montag Einspruch gegen das Ergebnis der Bundestagswahl eingelegt. Die Partei fordert eine vollständige bundesweite Neuauszählung der Stimmen, da ihr lediglich 9.529 Stimmen für den Einzug ins Parlament fehlten. Das endgültige Wahlergebnis wies dem BSW 4.277 Zweitstimmen mehr zu als das vorläufige Ergebnis. Sollte das BSW den Einzug in den Bundestag schaffen, würde die geplante schwarz-rote Koalition ihre Mehrheit verlieren. Spanien will auf Druck der NATO seine Verteidigungsausgaben noch in diesem Jahr deutlich erhöhen. Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte Investitionen von über 10 Milliarden Euro an. Er erklärte wörtlich, wir müssen die Investitionsziele erreichen, die unsere Verbündeten verlangen. NATO-Mitglieder sollen 2% ihres Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren. Spanien wollte dieses Ziel ursprünglich erst 2029 erreichen. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert, dass Parken in deutschen Innenstädten weiterhin zu günstig ist. In 61 von 105 untersuchten Städten können Autos in kostenpflichtigen Parkzonen für 1 Euro pro Stunde oder weniger abgestellt werden. Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch erklärte, Zitat, öffentlicher Raum ist viel zu wertvoll, um ihn weiterhin als Parkplatz für immer größere Autos zu verschwenden. Der britische Premierminister Keir Starmer bezeichnet Transsexuelle nicht mehr als Frauen. Dies erklärte sein Sprecher gegenüber der BBC. Dabei bezog er sich auf ein Urteil des britischen Supreme Courts aus der Vorwoche. Demnach dürfen nur biologische Frauen als Frauen anerkannt werden. Noch 2022 hatte Starmer öffentlich das Gegenteil behauptet.
Übrigens will nicht nur das BSW eine Neuauszählung der Bundestagswahl. 2 Monate sind vergangen, seit die Deutschen einen neuen Bundestag gewählt haben. Doch noch immer gibt es erhebliche Zweifel am Ablauf des Urnengangs. Bis gestern wurden insgesamt 880 Wahlanfechtungen beim Parlament eingereicht. Deutliche Kritik übt auch Marcel Lute, der Vorsitzende der Good Governance-Gewerkschaft. Nach seinen Recherchen kam es zu massiven Unregelmäßigkeiten. So habe die Wahlbeteiligung in einigen Wahllokalen bei über 100% gelegen. Zudem sei die Identität von Wählern nicht geprüft worden, was mehrfache Stimmabgaben ermöglicht habe. Und in den Wählerverzeichnissen tauchten offenbar Millionen Verstorbene auf. Gegenüber auf 1 sprach Lute daher von einem planvollen Organisationsversagen. Mit Blick auf das Ausmaß der Fehler sei klar, dass hier so viel falsch gelaufen ist, dass auch diese Wahl nicht den Ansprüchen des Grundgesetzes an demokratische Wahlen genügt. Ohne diese Wahlfehler sehe der Bundestag ganz anders aus. Im Unterschied zu Marcel Lute rechnet Philipp Stein, Leiter der Bürgerrechtsinitiative 1%, nicht damit, dass die bekannt gewordenen Wahlpannen die Sitzverteilung im Bundestag beeinflussen werden. Trotzdem hat seine Organisation, die regelmäßig auch Wahlbeobachter entsendet, mehrere Einsprüche gegen das Wahlergebnis eingereicht. Was er sich davon erhofft, hat Stein im Gespräch mit Auf 1 erklärt.
Entscheidend ist jedoch, dass der dafür zuständige Ausschuss gesetzlich dazu gezwungen ist, unsere Einsprüche sachgerecht zu beantworten. Und genau darauf zielt unsere Arbeit ab. Wir nutzen diese Antworten zur Weiterentwicklung des Wahlrechts und natürlich, um konkrete Fehler aufzudecken.
Seit Jahren setzt sich der Musiker Jens Fischer-Rodrian leidenschaftlich für Frieden und Gerechtigkeit ein. In Berlin organisierte er unter anderem Solidaritätskonzerte für den langjährigen politischen Gefangenen Julian Assange. Auch zum aktuellen Krieg Israels gegen die Palästinenser findet Fischer-Rodrian immer wieder klare und mahnende Worte. Im Interview des Tages bei Auf 1 erklärt er, warum es gerade jetzt wichtig ist, dass Künstler ihre Stimme gegen den Krieg erheben. Jens Fischer-Rodrian, jetzt im Gespräch.
Ja, Jens Fischer-Rodrian, Kundgebung heute für den Frieden in Dresden. Und es sind eine Menge Künstler dabei. Entdecken die Künstler jetzt die Opposition?
Naja, sag mal, es sind ja Künstler, die waren auch schon in der Vergangenheit laut, also auch in der Corona-Zeit, ne, die sich auf ihre Art und Weise geäußert haben zu dem, was da geschehen ist. Alexa Rodrian, Tino Eisbrenner, Jansson King, Markus Stockhausen haben ja alle auch in der Zeit schon sich lautstark beschwert zu dem, was jeder auf seine Art und Weise, der eine mit Musik, der andere mit den stillen Tönen, wie das Markus Stockhausen so schön gemacht hat, auch im Interview mit Gunnar Kaiser damals. Es sind ein paar Leute heute dabei, die in den vergangenen Jahren nicht dabei waren, zumindest nicht in der Form und nicht in der Art und Weise und nicht mit uns gemeinsam. Und darüber freue ich mich sehr und ich hoffe, es wird immer mehr werden, weil ich glaube, die Situation ist so ernst im Moment, dass wir die Kunst und die Kultur ganz massiv brauchen, neben der Zivilgesellschaft. Das ist ein gar nicht zu trennbares Element. Ne? Also wir müssen wirklich zusammen schauen, dass wir den Kahn irgendwie rumreißen, weil die da oben, sage ich jetzt mal so ganz profan, die werden es nicht richten.
Jetzt können Künstler eine sehr laute und wichtige Stimme haben, aber eine explodierende Bombe ist dann doch immer noch lauter. Was können Künstler in einer solchen Situation, wo ja Politiker ganz offen sagen, 2029 beginnt hier der Krieg, was können sie da noch ausrichten?
Ich glaube, die Künste alleine werden nicht reichen. Wir brauchen die Zivilbevölkerung, die ganz klar sagt, das ist alles nicht in unserem Namen, was hier passiert. Also wie schnell das ging, dass man von einer pazifistischen Grundhaltung, von der man sprechen konnte in Deutschland, dass Deutschland für Diplomatie eingestanden ist, dass Deutschland auch weltweit immer wieder zumindest versucht hat, einen anderen Weg zu gehen oder vorzuschlagen oder zu begleiten, dass es so schnell ging, dass man jetzt auch verbal so umrüstet. Ich habe letztens die Karin Mioska gesehen, wie sie meint, in einem Gespräch mit Joschka Fischer, in der deutschen DNA ist der Pazifismus, wie können wir das überschreiben? Also das wird auch noch diskutiert, als ob das was Normales oder Erwünschenswertes wäre. So, die Situation hat sich geändert, also müssen wir halt Pazifismus irgendwie mehr oder weniger in die Tonne kloppen. Nein, so ist es nicht. Wir brauchen den Pazifismus doller denn je. Und diese ganze Abschreckungspolitik und man bräuchte so und so viel Waffen, damit der andere nicht kommt, all dieser Irrsinn entspricht einfach nicht der Realität, die ich seit 40 Jahren wahrnehme, wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, in der ich politisch denke. Also von der Seite, wir müssen einfach schauen, dass wir wirklich mehr werden. Ich habe ein bisschen Hoffnung deswegen, weil wenn große Kriege, die zu größeren Kriegen werden können, ganz weit weg sind, ist es eins, aber es ist in Europa. Und dann natürlich das Thema Palästina hat jetzt dann natürlich auch wieder die Leute ein bisschen zurück zu uns gebracht, die wir vielleicht bei Corona verloren haben. Ja? Also ich hoffe, dass jetzt endlich diese Brandmauern eingerissen werden, dass man es gemeinsame Sache macht. Frieden ist nicht verhandelbar.
Du selber hast dich in der Vergangenheit stark auch für die Freiheit der Presse, des Journalismus eingesetzt, Solidaritätskonzerte für Julian Assange in Berlin organisiert. Wenn wir jetzt die aktuelle Situation angucken, Magazine werden verboten, Journalisten vor Gericht gestellt, Trusted Flagger treiben irgendwie ihr Unwesen. Wie siehst du den Stand der Pressefreiheit im Moment?
Ja, ich sehe sie ehrlich gesagt nicht als nicht existent. Also wenn man sieht, was die, ich sag jetzt mal nicht mehr alternativen Medien, sondern die neuen Medien, die Nicht-Konzernmedien, wenn man sieht, wie die beschossen werden, wo partiell, nicht immer, aber doch sehr oft lupenreiner, investigativer Journalismus für die Bevölkerung bereitgestellt wird, weil er ja woanders nicht mehr stattfindet und wie sie angegangen werden, das ist nicht zu ertragen. Also von der Seite denke ich mir, es ist wirklich eine ganz gefährliche Zeit, weil wenn man sich überlegt, wenn Wirtschaft und Politik zusammenklüngeln, das ist jetzt schon in den letzten Jahrzehnten war das offensichtlich, was da passiert mit den Konzernen, ne? Und wie die Konzerne auch im Hintergrund im Endeffekt die Politik mitbestimmen, teilweise die Gesetzesentwürfe mitschreiben, ne? Die Lobbyisten auch im Bundestag. Aber wenn jetzt die Presse so einknickt, was bleibt denn da? Es ist so eine wichtige Grundsäule der Demokratie und deswegen dank euch allen, auch dank auf eins, dank euch, dass ihr einfach dranbleibt, jetzt bei Wind und Wetter an einem Feiertag, bei Regen nach Dresden kommt, um euch eben diese Themen anzunehmen und in die Welt zu tragen.
Du wirkst trotz allem optimistisch. Bist du optimistisch oder ist das jetzt nach vorne getragen, um dem Zweck zu dienen?
Ja, ich wundere mich selber manchmal, weil die Zeiten waren nie so ernst in meinem kurzen Leben, aber sie sind auf alle Fälle, hat man ja im Laufe der letzten 4-5 Jahre auch Menschen kennengelernt, die alle so Plan B, Plan C, Plan D haben. Und da docken wir so ein bisschen an. Wir fahren viel in Europa rum, schauen uns andere Orte an. Natürlich macht mir das Angst. Ich habe 2 Töchter, klar. Also ich bin in Aufruhr, was das angeht, was ihre Zukunft angeht. Aber ich bin auf der anderen Seite auch sehr zuversichtlich, dass sich die Energien freisetzen und durchsetzen werden. Und Markus Stockhausen, der heute auch spielen wird, ist jemand, der auch die Spiritualität und die Vision einer besseren Welt durch Musik so in die Welt trägt, dass ich mir denke, es wird sowas geben wie eine spirituelle Veränderung. Ich bin davon überzeugt, weil ich nicht glaube, dass die Menschheit bereit ist, sich auszulöschen, weil die Leute, die es tun wollen, das sind ganz wenige. Es ist wirklich die 1% gegen 99% und die müssen jetzt nur laut werden, dann haben wir vielleicht eine Chance.
Ja, wenn wir mal so auf die letzten Jahre zurückschauen, du hast Corona angesprochen, wo Menschen daran gewöhnt wurden, dass sie eingesperrt werden. Wir haben über Assange gesprochen, der jetzt frei ist, der aber jahrelang im Zuchthaus saß. War das, ich will nicht immer sagen, eine Vorbereitung, das klingt immer so verschwörungstheoretisch, aber ist es letztlich eine Treppe hinab ins Unheil, die wir da insgesamt gegangen sind, gehören diese Ereignisse zusammen?
Ich kann sie mittlerweile nicht mehr trennen. muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es interessant, dass du das gerade ansprichst, weil ich mir gerade gestern eine Diskussion über dieses Thema hatte. Ich glaube sehr wohl, dass dieses Experiment, das man dort gewagt hat, was ja 2010 schon mal versucht worden ist, aber ich glaube gar nicht mit dem unbedingt Willen, dass es Erfolg haben muss, sondern eher zu schauen, wo macht man Fehler, um sich dann vorzubereiten, 10 Jahre später zu sehen, was da wirklich drin ist. Was kann man machen? Wie weit kann man gehen? Junge Menschen durch den Park zu jagen, mit Polizeiautos, Menschen einzusperren, alte Menschen allein sterben zu lassen, Kinder unter Masken zu zwingen, ja. Also all die Sachen, die ja auch nicht revidiert werden. Wenn man jetzt das Gefühl hat, es würde nicht zusammenhängen, dann gäbe es ja keinen Grund, es nicht zu revidieren. Jetzt durch die RKI-Fall zu sagen, wir haben uns geirrt, das war ein großer, großer Fehler. Wir müssen, wie andere Länder das tun, Strafen zurückzahlen. Wir müssen Leuten einfach ganz eindeutig das ein Zeichen geben, dass wir sie falsch behandelt haben. Das passiert ja alles nicht. Das passiert in anderen Ländern, aber nicht in Deutschland. Deswegen muss man das Gefühl haben, dass es miteinander zusammenhängt, denn die eine Angst löst ja die nächste ab. Ne? Das ist die große, große Virusangst. Dann natürlich immer das Thema Umwelt bzw. CO2. Umwelt wäre ja noch ein diskutables Thema, aber es ist ja eine Verengung auf CO2. Dann der Ukraine-Krieg, jetzt Palästina-Israel, die bedingungslose Solidarität mit einem, wie ich es klar sagen möchte, einem rechtsradikalen Staat und einer schlimmen, schlimmen Staatsführung. All das wird ja benutzt, um uns gewissen Ecken zu drängen und die Tore gar nicht aufzumachen für die Diskussion. Und das wurde sehr gut geprobt während der Corona-Zeit. Was den Leuten bis heute widerfährt, die sich damals gewehrt haben, sieht man ja. Von der Seite her glaube ich, dass die Sachen zusammenhängen und dass das, was man gelernt hat in der Politik und in den Medien, wie man mit den Menschen umgeht, die widerständisch sind, das wird jetzt angewandt.
Brauchen wir, abschließende Frage, brauchen wir eine andere Politik oder müssen die Menschen das Schicksal in die eigene Hände nehmen und sagen, diese ganze Politik soll mal nach Hause gehen?
Ich glaube, wir brauchen beides. Es ist ganz wichtig, denn wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft auf der einen Seite, ganz, ganz wichtig. Aber wir brauchen auch eine neue Politik und da sind Parteien nicht mehr die Lösung. Ich glaube, Parteien sind Teil des Problems und nicht Teil der Lösung.
Hausverbot für den Chef. Derartiges passiert nicht so oft. Doch ausgerechnet im World Economic Forum ist nun genau das geschehen. Wegen einer Vielzahl von Vorwürfen dürfe Klaus Schwab die Räumlichkeiten der von ihm gegründeten Plattform nicht betreten. Zwar bedeutet der interne Streit sicherlich keine Abkehr vom Great Reset. Dennoch wird der einstige Globalisten-Guru erst einmal weniger Luxus genießen als zuvor. Ob er dabei auch glücklich sein wird, ist uns nicht bekannt. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.